Ich atme auf in deiner Gegenwart.
Du herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Aufatmen in Gottes Gegenwart zum Thema, wie Gott unsere Prioritäten neu ordnen kann. Und ich will in dieses Thema einsteigen mit einem sehr bekannten Bibelvers. Der steht im Alten Testament, genauer gesagt im 90. Psalm. Und da lesen wir Folgendes. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich finde, das ist ein sehr beeindruckender Satz, denn er weist uns auf was sehr Wichtiges hin. Er sagt uns, Achtung, du hast nur ein Leben und dieses Leben wird eines Tages vorbei sein. Und dann wird sich eine Frage stellen, was habe ich mit meinem Leben angefangen? Mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Geld? Wofür habe ich das alles eingesetzt? War das sinnvoll? Oder habe ich alles irgendwie sinnlos verplempert für irgendwelchen Unfug? Habe ich mein Leben verschleudert für Sachen, für die es sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt hat? Und dieser Vers hier sagt uns, dass wir uns eine Frage stellen sollten, und zwar am besten jetzt stellen sollten, nicht erst am Ende unseres Lebens. Denn dann ist es ja zu spät. Wir haben keinen zweiten Versuch im Leben. Es gibt keinen Probelauf. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Deswegen sollten wir uns jetzt und heute überlegen, was unsere Prioritäten sind, wofür wir unsere Zeit und Energie einsetzen. Denn an dieser Frage wird sich entscheiden, ob unser Leben Sinn macht oder nicht. Deswegen ist die Frage nach den Prioritäten so wichtig. Wir Menschen haben ja sehr unterschiedliche Prioritäten und das liegt daran, dass wir alle verschieden sind. Und wir sind auch alle in verschiedenen Lebensphasen, ja, je nachdem, ob wir gerade Single sind oder in einer Partnerschaft stehen, ob wir Kinder haben oder ob wir unsere Eltern pflegen, ob wir Urlaub haben oder gerade Prüfungen haben, dann haben wir ganz, ganz verschiedene Prioritäten in unserem Leben und das ist auch völlig normal so. Aber es gibt noch was anderes, was wir zum Thema Prioritäten wissen müssen, ganz grundsätzlich, nämlich unsere Prioritäten ergeben sich aus unseren Bedürfnissen. Unsere Prioritäten ergeben sich aus unseren Bedürfnissen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, die uns bewusst oder unbewusst prägen und die uns dazu drängen, unsere Prioritäten an diesen Bedürfnissen auszurichten. Ja, also wenn wir wissen wollen, was unsere Prioritäten sind, dann müssen wir uns fragen, was sind denn meine Bedürfnisse? Wonach habe ich Sehnsucht? Was begeistert mich? Was empfinde ich als wohltuend und als angenehm? Was tut mir gut? Ja, denn diese Dinge, die sind es, die auch unsere Prioritäten bestimmen. Ich merke das zum Beispiel immer sonntagabends, wenn ich da vor der Wahl stehe, ob ich jetzt lieber Tatort gucke oder ob ich meine Steuererklärung mache, dann wäre es vielleicht vernünftig, der Steuererklärung Priorität zu geben. Und trotzdem hat am Ende der Tatort praktisch immer die höhere Priorität. Ganz einfach, weil ich das Tatortgucken sehr angenehm finde und es meinem Bedürfnis nach Erholung und Spaß entgegenkommt. Ja, während die Steuererklärung mich halt doch eher nervt und stresst. Ja, und so kann man weiter überlegen, was für Bedürfnisse prägen meine Entscheidungen, welche Bedürfnisse prägen meine Prioritäten in meinem Leben. Ist es vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit, das dich dazu antreibt, möglichst viel Geld zu verdienen? Oder ist es das Bedürfnis nach Wert und Bedeutung, das dich dazu antreibt, Karriere zu machen oder Erfolge anzustreben im Sport oder in der Politik oder in einem Verein oder in deinem Freundeskreis, wo auch immer? Oder ist es dein Bedürfnis nach Liebe, das dich dazu antreibt, ungeheuer viel Zeit und Energie in Beziehungen zu investieren, vielleicht in eine ganz bestimmte Beziehung zu einem Menschen, wo du dir erhoffst, dass er dein Bedürfnis nach Liebe stillen kann? Oder ist es vielleicht dieses Bedürfnis nach Glück und Erfüllung, das dich antreibt, so viel Zeit und Energie in ein bestimmtes Hobby zu investieren? Oder ist es vielleicht ein Bedürfnis nach Sinn, weshalb du so viel Zeit und Kraft und Energie für irgendein bestimmtes Anliegen investierst, vielleicht für die Umwelt oder den Tierschutz oder für eine bestimmte Partei oder ein bestimmtes politisches Ziel, was auch immer. Wir alle haben ja diese Bedürfnisse nach Sinn, nach Glück, nach Liebe, nach Wert, nach Bedeutung, nach Sicherheit. Aber es ist schon gut, sich mal zu fragen, welche dieser Bedürfnisse definieren vor allem meine Prioritäten? Welche dieser Dinge stehen bei mir vor allem im Vordergrund? Was prägt mein Handeln, meine Entscheidungen im Alltag vor allem? Wofür verwende ich vor allem meine Zeit und meine Energie? Und die nächste wichtige Frage ist dann, habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt? Habe ich gute, gesunde Prioritäten in meinem Leben? Tun mir meine Prioritäten wirklich gut oder schaden sie vielleicht eher? Gibt es Dinge in meinem Leben, die viel zu viel Zeit und Raum einnehmen, viel mehr als angemessen wäre oder als mir gut tun würde? Gibt es dann vielleicht Dinge, die unter den Tisch fallen, weil sich bestimmte Dinge so in den Vordergrund gedrängt haben? Vielleicht Beziehungen, die ich viel zu wenig pflege, oder meine Seele oder meinen Körper, um die ich mich viel zu wenig kümmere, weil andere Dinge sich so in den Vordergrund geschoben haben. Und schließlich ist noch eine Frage wichtig, nämlich diese Frage, was denkt eigentlich Gott darüber? Findet Gott meine Prioritäten gut oder findet er sie nicht so gut? Und da ist die ganz grundsätzliche Frage dann, welche Prioritäten empfiehlt uns Gott überhaupt eigentlich für unser Leben? Was will Gott wohl, was in meinem Leben am wichtigsten sein soll? Jesus wurde genau das mal gefragt. Ja, ist jemand auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, Jesus, sag uns, was ist eigentlich das wichtigste Gebot von allen? Ja, im Alten Testament gibt es so viele Hinweise, was wir alles machen sollen. Welches davon hat denn die höchste Priorität? Was ist am wichtigsten von all dem? Und Jesus beantwortet diese Frage so. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das steht in Markus 12, Vers 30. Jesus sagt ja also, das Wichtigste von allem, der Kern des christlichen Glaubens, der Kern unseres Lebens, wenn wir Jesus nachfolgen, ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Das sollte in unserem Glauben und in unserem Leben die höchste Priorität haben. Jesus sagt damit auch, solange wir diese Liebesbeziehung nicht kennen und nicht leben, verpassen wir das Eigentliche. Solange wir diese Liebe zu Gott nicht kennen, leben wir am eigentlichen Ziel unseres Lebens vorbei. Ja, oder nochmal anders ausgedrückt, Jesus sagt, du kannst alles Mögliche Gute tun in deinem Leben. Du kannst dich engagieren, wohltätig sein, wirklich gute Sachen für die Gesellschaft leisten. Du kannst alles Mögliche tun, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber am Ende, sagt Jesus, ist das alles nicht so viel wert, wenn wir das Wichtigste verpasst haben. Und das Wichtigste ist aus seiner Sicht die Liebe zu Gott. Die soll die oberste Priorität haben. Heißt es, dass Jesus jetzt von uns verlangt, dass wir alle unsere Bedürfnisse verleugnen? Ja, so haben das ja viele Mönche und Nonnen in den Klöstern interpretiert, dass wir alle unsere Bedürfnisse nach Partnerschaft, nach Besitz, nach Selbstverwirklichung verleugnen und aufgeben sollen, um sich ganz auf die Liebe zu Gott zu konzentrieren. Und ich muss sagen, ich habe den allerhöchsten Respekt vor Menschen, die diesen Weg gehen. Aber ich will auch sagen, dass ich nicht glaube, dass Jesus das hier gemeint hat. Ich glaube, dass Jesus unsere Bedürfnisse sehr gut kennt und sehr ernst nimmt und nicht gemeint hat, dass wir die jetzt alle verdrängen oder wegschieben sollen. Und ich komme auch deswegen zu dieser Meinung, weil ich mal diesen Vers hier in Matthäus 6, Vers 32 und 33 gelesen habe, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Und ich möchte diesen Vers jetzt vorlesen. Da sagt Jesus, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Bibelvers. Ich möchte ihn deswegen nochmal lesen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und es sind zwei Dinge, die mir an diesem Vers so wichtig sind. Das erste ist, dass Jesus sagt, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wow, ich finde, es ist schon mal so gut zu wissen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, dem das egal wäre, was wir brauchen oder wonach wir uns sehen. Nein, er weiß, was wir brauchen. Schließlich hat er uns ja geschaffen mit diesen Bedürfnissen. Und er will, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Unsere Bedürfnisse sind also nichts Negatives. Es sind nichts, was wir irgendwie verleugnen oder verdrängen müssten. Darum geht's Jesus nicht. Ihm geht's um was anderes. Jesus geht's um die Frage, wie unsere Bedürfnisse gestillt werden. Ihm geht's um die Frage, wie kommen wir dahin, ein Leben führen zu können, in dem unsere Bedürfnisse gestillt werden. Und dafür macht uns Jesus hier einen ganz klaren, aber auch einen ganz herausfordernden Vorschlag. Weil normalerweise sieht für uns der Weg zur Stillung unserer Bedürfnisse ja so aus. Wir stellen unsere Bedürfnisse ins Zentrum unseres Lebens. Unsere Bedürfnisse nach Sinn, nach Sicherheit, nach Glück, nach Erfüllung, nach Liebe, nach Geborgenheit. Wir kreisen um diese Bedürfnisse herum. Alles in unserem Leben dreht sich darum, wie diese Bedürfnisse gestillt werden. Und so arbeiten und kämpfen wir dafür, dass wir ja nicht zu kurz kommen. Wir rackern uns ab, wir mühen uns drum, dass wir bekommen, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen. Und dazu macht Jesus jetzt hier einen anderen Vorschlag, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen können, wie wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen können. Er sagt, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Jesus sagt also, wir können auf einem anderen Weg, auf eine andere Art und Weise unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Er behauptet, dass unsere Bedürfnisse eben gerade dann gestillt werden, wenn wir uns nicht um sie drehen, wenn wir nicht um sie herum kreisen, sondern wenn wir sie zuerst einmal zurückstellen und anfangen, zuerst und vor allem um Gott statt um unsere Bedürfnisse zu kreisen. Dann, so verspricht Jesus, passiert was total Geniales. Nicht mehr wir müssen permanent schaffen und machen, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, sondern Gott übernimmt diesen Job für uns. Und wir können davon ausgehen, dass Gott in diesem Job sehr, sehr viel besser ist als wir. Jesus sagt sogar, dass Gott uns alles, was wir brauchen, so quasi wie nebenbei zufallen wird, wenn wir uns nicht zuerst um unsere Bedürfnisse, sondern um Gott kümmern. Was für ein gewaltiges Versprechen macht Gott uns hier. So, glaube ich, als Christen sind wir nicht gerufen, jetzt auf alles zu verzichten und so Asketen zu werden. Ganz im Gegenteil, Gott will uns segnen, er will uns beschenken, er kennt unsere Bedürfnisse. Aber Jesus fordert uns auf, unsere Prioritäten zu verschieben. Er sagt, Gott soll die Nummer eins in unserem Leben werden. Unsere erste Priorität, unsere erste Liebe vor allem anderen, vor all unseren Bedürfnissen. Und dann, so verheißt er uns, werden auch unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Und deswegen stehen wir hier vor einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die gemäß den Aussagen der Bibel die wichtigste unseres Lebens ist. Diese Entscheidung, in der Entscheidung geht es um die Frage, wollen wir Jesus wirklich vertrauen, dass er unseren Bedürfnissen begegnet? Können wir unsere Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen, sie in Gottes Hände legen und ihn zur ersten Priorität unseres Lebens machen? Wir sind hier an einem Punkt, an dem wir wirklich eine klare Entscheidung treffen müssen. Jesus hat die Menschen immer wieder zu dieser Entscheidung herausgefordert. Er hat zu den Menschen gesagt, komm und folge mir nach. Geh den Weg, den ich dir zeige. Mach mich zum Herrn deines Lebens. Und Jesus hat auch immer wieder sehr klar gemacht, dass es bei dieser Entscheidung keine Kompromisse geben kann. Die Frage an uns ist daher, haben wir diese Entscheidung getroffen? Haben wir schon mal klar und eindeutig entschieden, dass Jesus die Nummer eins unseres Lebens sein soll? Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, will ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Denn ich habe diese Entscheidung auch getroffen und ich habe sie an keinem einzigen Tag meines Lebens bereut. Ganz im Gegenteil, ich bin zutiefst überzeugt, das war definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. Allerdings habe ich auch eins gemerkt. Mit unseren Willensentscheidungen ist es so eine Sache. Sie führen leider nicht automatisch dazu, dass wir uns dran halten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast dir gute Vorsätze gemacht, so vorzugsweise an Silvester. Ja, du hast dir vorgenommen, ab morgen wird alles anders. Ja, ab morgen werde ich gesund leben, ich werde Sport machen, ich werde nur noch gesundes Essen essen. Und das hat ab jetzt die oberste Priorität. Hast du das schon versucht? Und? Hat's geklappt? Wenn es geklappt hat, dann herzlichen Glückwunsch, weil ich muss dir offen gestehen, ich habe große, große Schwierigkeiten mit solchen reinen Willensentscheidungen. Ich bin irgendwie kein Disziplinmensch. Ich tue mich ungeheuer schwer damit, durch so eine rein vernünftige Einsicht meinen Lebensstil zu ändern. Was mich tröstet ist, mit diesem Problem bin ich offensichtlich nicht alleine, ganz im Gegenteil. Ich glaube, den meisten Menschen geht es so. Auch in der Bibel können wir das sehen. Ja, Petrus war einer von denen, die sich für Jesus entschieden hatten. Er war sogar besonders radikal. Er hat Jesus versprochen, mit ihm bis in den Tod zu gehen. Ich bin mir sicher, Jesus hat sich echt gefreut über diese Entschlossenheit von Petrus. Aber Jesus wusste auch, dass auch das auch für Petrus gilt, dass diese Verstandesentscheidungen, diese Willensentscheidungen nicht so sonderlich tragfähig sind. Und Jesus wollte das Petrus zeigen. Er hat Petrus ja dann extra angekündigt, dass er seinen Treueschwur nicht durchhalten wird. Er hat ihm angekündigt, Petrus, pass auf, bevor der Hahn kräht, morgen früh wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus hätte also wissen können, was auf ihn zukommt. Er hätte sich nochmal extra vornehmen können. Nein, ich hab's versprochen, ich halte es auch durch. Und er ist trotzdem gescheitert. Ja, genau wie Jesus angekündigt hat, hat er Jesus dreimal verleugnet. Welch eine Vollpleite für diesen zuvor noch scheinbar wild entschlossenen Petrus. Ich finde es ja irgendwie tröstlich. Ja? Also auch bei Petrus war das nicht besser als bei mir. Trotz seiner klaren Entscheidung, Jesus nachzufolgen, hat er das einfach nicht geschafft, das durchzuhalten. Woran liegt das? Warum schaffen wir es nicht, die Prioritäten, die wir uns vornehmen, auch tatsächlich umzusetzen in unserem Leben? Geht es überhaupt? Kann ein erwachsener Mensch sein Leben und seine Prioritäten ändern? Oder sind wir schon so eingefahren, dass wir immer wieder in die gleichen alten Gleise rutschen, ganz egal, was wir uns vornehmen? Das ist eine spannende Frage, die viele Psychologen beschäftigt, ob das überhaupt möglich ist, dass Menschen ihre Gewohnheiten, ihre Prioritäten ändern können. Ich will mich jetzt aber gar nicht so sehr mit Psychologie beschäftigen, sondern mit der Bibel. Und mich begeistert, dass Jesus auch zu dieser Frage eine klare und einfache Antwort gegeben hat. Und zwar mit einem Satz, den wir in Lukas 12, Vers 34 lesen können. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was meint Jesus da damit? Jesus erklärt hier ein ganz einfaches Prinzip zum Thema Prioritäten, dessen Gültigkeit man bei Jugendlichen sehr gut beobachten kann. Ja, wenn ein junger Mann eine Frau liebgewinnt, sich verliebt in eine junge Frau, dann verändern sich seine Prioritäten schlagartig, vollständig. Ja, bis dahin ging es um Fußball, um Autos, um seine Kumpels, um Musik, ums Feiern und um Party. Aber dann verliebt er sich, plötzlich wird alles anders. Denn wo sein Schatz ist, da ist jetzt auch sein Herz. Für seinen geliebten Schatz tut dieser junge Mann plötzlich unfassbare Dinge. Zum Beispiel, er achtet auf Körperhygiene. Er räumt sein Zimmer auf, wenn sie zu Besuch kommt. Sogar seine geliebten Hobbys stellt er zurück. Er vernachlässigt seinen Freundeskreis. Er verändert sogar seinen Musikgeschmack, wenn das notwendig ist, weil sein Schatz halt gern andere Musik hört. Hauptsache, er kann seiner Geliebten, seinem Schatz gefallen. Sein Herz ist dort, wo sein Schatz ist. Und das Wort Jesu bedeutet deshalb für uns, Prioritäten lassen sich kaum oder gar nicht durch eine reine Verstandesentscheidung ändern. Prioritäten ändern sich aber wie von selbst, wenn etwas unser Herz berührt, uns fasziniert und uns von Herzen kostbar erscheint. Ich will das nochmal sagen, weil das ein so wichtiges, grundlegendes Prinzip ist. Prioritäten lassen sich kaum oder gar nicht durch eine reine Verstandesentscheidung ändern. Prioritäten ändern sich aber wie von selbst, wenn etwas unser Herz berührt, uns fasziniert und uns von Herzen kostbar erscheint. Und weil das so ist, gilt auch, Gott kann nur dann unsere erste Priorität sein, wenn er unser Herz berühren darf, wenn er uns in unserem Herzen ergreifen darf. Und genau darum geht es bei Aufatmen in Gottes Gegenwart. Gott will nicht nur an deinen Verstand appellieren, dich zu einer Entscheidung herausfordern. Ja, das will er auch tun. Eine Entscheidung ist auch wirklich notwendig und wichtig. Aber Gott möchte genauso dein Herz berühren, weil er weiß, unser Herz wird nur dann auf Dauer Jesus folgen. Unser Herz wird nur dann auf Dauer Jesus als die Nummer 1 Priorität akzeptieren und nachfolgen, wenn es erlebt hat, dass er tatsächlich unsere Bedürfnisse stillt. Erst wenn Menschen erfahren, erleben, dass die Liebe Gottes keine graue Theorie ist, sondern dass er wirklich unseren realen Bedürfnissen begegnet, erst dann werden wir einen echten Hunger und Durst nach Gott entwickeln, der mehr ist als ein kurzes Strohfeuer. Erst wenn wir Menschen erleben in unserem Herzen, wie gut Gottes Nähe tut, werden wir sie mehr suchen als alles andere. Erst wenn wir erleben, dass Gott unsere Sehnsucht tiefer und dauerhafter stillen kann als alles andere, wird Gott wirklich unsere erste Liebe sein. Diese Aufatmen-Serie hätte deswegen ihr Ziel total verfehlt, wenn sie nur unseren Verstand füllen und uns um ein paar theologische Kenntnisse reicher machen würde. Ja, das ist wichtig, viel über Gott zu wissen. Ja, das ist wichtig, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Aber es ist genauso wichtig, dass Gott unser Herz berühren darf, dass wir in unsere Gefühlswelt hineinkommen und dass er unsere tiefen emotionalen Bedürfnissen begegnen darf. Denn nur dann wird er wirklich auf Dauer die große Nummer 1 unseres Lebens sein. Zum Abschluss möchte ich nochmal über ein Gleichnis sprechen. Jesus hat ja immer sehr gern Gleichnisse erzählt und eines dieser Gleichnisse fasst ganz wunderbar zusammen, worüber ich gerade gesprochen habe. Dieses Gleichnis steht in Matthäus 13 im Vers 44. Da sagt Jesus Folgendes: Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Also Jesus berichtet hier von einem Mann, der total fasziniert ist von einem Schatz, den er in einem Acker gefunden hat. Und er ist so fasziniert, dass er seine Prioritäten total verschiebt. Er sagt: Wichtiger als alles andere ist jetzt, dass ich diesen Schatz bekomme. Und so trifft er eine Entscheidung. Er gibt erstmal alles andere auf. Er verkauft alles, was er hat. Er entscheidet sich, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf diesen Acker, in dem der Schatz vergraben ist. Und es fällt ihm auch gar nicht schwer, auf alles andere zu verzichten, alles andere zurückzustellen, denn er weiß, wenn ich das tue, dann werde ich am Ende der reichste Mann von allen sein. Als er alles verkauft hat, das war kein Verzicht für ihn, alles zu verkaufen. Es war einfach eine kluge Entscheidung. Und genau zu dieser Entscheidung macht Jesus uns Mut. Jesus macht uns Mut, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf seine Karte. Er macht uns Mut, ihn zur Nummer eins unseres Lebens zu machen. Er macht uns Mut, ganz ihm zu vertrauen. Er macht uns Mut, diesen Schatz zu entdecken. Diesen Schatz, der wertvoller ist als alles andere, der uns in unserem Herzen wirklich reich macht. Jesus macht uns Mut, uns von diesem Schatz faszinieren zu lassen. Und von dem, was er uns zu bieten hat. Ich möchte am Ende von diesem Teil ein Gebet sprechen, mit dem wir selber Schatzgräber werden können. Ein Gebet, mit dem wir Jesus zur Nummer eins unseres Lebens machen. Und ich möchte das Gebet erstmal vorlesen und danach möchte ich dich einladen, dieses Gebet mit mir zusammen zu beten. Es dir zu eigen zu machen, wenn du das willst. Weil vielleicht fühlst du dich auch nicht bereit dazu, dann ist es völlig okay. Wir sollen uns in Glaubensdingen niemals zu irgendetwas drängen lassen. Denn Jesus drängt uns zu nichts. Er lädt uns ein, wenn wir das wollen. Dieses Gebet lautet so. Herr Jesus, ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Deshalb gebe ich dir mein Leben, meine Wünsche, meine Träume und Hoffnungen. Ich gebe dir auch meine Enttäuschung, meinen Schmerz, und meine unerfüllte Sehnsucht. Ich möchte für dich leben, auf deinen Wegen gehen und dir vertrauen, dass du mir alles gibst, was für mich wichtig ist, damit du für immer meine erste Liebe bist. Ich spreche das Gebet jetzt gleich nochmal, ganz langsam, Satz für Satz. Wenn du sagst, ja, das ist mein Gebet, dann sprich es doch innerlich mit. Mach es innerlich zu deinem eigenen Gebet. Herr Jesus, ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Und deshalb gebe ich dir mein Leben, meine Wünsche, meine Träume und Hoffnungen. Ich gebe dir auch meine Enttäuschung, meinen Schmerz und meine unerfüllte Sehnsucht. Ich möchte für dich leben, auf deinen Wegen gehen und dir vertrauen, dass du mir alles gibst, was für mich wichtig ist, damit du für immer meine erste Liebe bist. Lass mich dir eins sagen, wenn du dieses Gebet jetzt von Herzen mitgebetet hast, vielleicht das erste Mal oder vielleicht wieder ganz neu, dann hast du gerade die Weichen dafür gestellt, dass Gott sich ab jetzt um deine Bedürfnisse kümmert. Ich glaube, er hat es ja eigentlich in einer gewissen Weise schon immer getan. Aber du hast jetzt die Weichen dafür gestellt, dass er wirklich ran darf an deine Bedürfnisse, und dass er sich kümmern kann drum, dass dein Leben so verläuft, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. Ist das nicht eine super gute Nachricht? Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gott, der das Universum erschaffen hat, kümmert sich persönlich darum, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. Wow. Und noch was will ich dir sagen. Hey, Jesus hat mal gesagt, wann immer jemand diese Entscheidung trifft, dass Gott die Nummer eins in seinem Leben sein soll, dann gibt's da eine Party im Himmel. Der ganze Himmel feiert, wenn ein Mensch sich entscheidet, Jesus zur Nummer eins seines Lebens zu machen. Deshalb, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch. Sei dir ganz sicher, das war definitiv die beste Entscheidung deines Lebens. Ich wünsche dir Gottes Segen auf diesem Weg, den du eingeschlagen hast. Und ich möchte zum Abschluss gern noch beten. Herr Jesus, es tut so gut, mit dir zu leben. Danke, dass wir dir so wichtig sind. Danke, dass du uns versprochen hast, dich um unsere Bedürfnisse zu kümmern. Danke, dass wir dir vertrauen können, dass du das auch wirklich tust. Danke, dass deine Liebe niemals aufhört. Danke, dass du uns treu bleibst, selbst wenn wir auch mal untreu sind. Danke, dass wir deshalb immer wieder neu unser Leben von ganzem Herzen in deine guten Hände legen können. Danke, dass du uns jetzt ganz nahe bist. Amen.
Ich spür, wie dein Wort mich tief berührt. Ich spür, wie dein Geist mich zu dir führt. Herr, du lädst mich ein, öffnest mir die Tür. Alles, was ich brauch, was mein Herz begehrt, finde ich bei dir. Herr, ich atme auf in deiner Gegenwart. Du kommst in meine Nacht, schenkst einen neuen Tag. Du erfüllst mein Herz und machst mich wieder stark. Ich atme auf in deiner Gegenwart.